zu Gast im Studio jetzt Claude und Lupe von Familie Hesselbach und Dietmar vom Label Play Loud. Hallo, schön, dass ihr hier dabei seid.
Ja, hallo.
Und hallo, ahoi.
Eine Hybridveranstaltung, einer im Studio als Gast und zwei sind zugeschaltet, wie das heutzutage ja so üblich ist. Freudiger Anlass ist die Veröffentlichung, die Wiederveröffentlichung des Albums Familie Hesselbach von Familie Hesselbach von 1982. Das Ganze ist bei Play Loud Records erschienen. Dietmar, du steckst in Berlin. Wie sind dir Familie Hesselbach das erste Mal begegnet?
1982 habe ich nämlich das Album, vielleicht war es auch 83, ich habe da nicht so ein gutes Gedächtnis. Ich habe aber das Album damals tatsächlich in Köln bei Saturn gekauft. Hatte aber vorher schon über einen Freund auch die erste Kassette zumindest schon mal reingehört, aber nicht komplett. Ich hatte da nie eine Kopie von. Und fand das aber sehr gut und habe mir dann halt dieses Album gekauft und das hat mich eigentlich immer sehr gut begleitet. Das hatte ich immer in guter Erinnerung. Und dann ist es eigentlich, das sind ja manchmal dann so Zufälle, weil klar, wir haben jetzt dieses kleine Label seit 2007, 2008. Und man sucht natürlich immer nach Dingen, die man vielleicht veröffentlichen kann. Es geht dabei auch gar nicht immer unbedingt um Wiederveröffentlichung. Wir machen ja auch aktuelle Sachen. Aber hier, das war tatsächlich eher so ein, ich saß im Büro und freitagsabends lege ich dann halt immer noch mal ein paar Platten auf. Normalerweise neue Sachen, die dann so reinkommen. Oder auch natürlich Sachen, die uns Bands zuschicken. Ich hatte aber in dem Moment nichts und bin dann einfach nochmal zum eigenen Plattenschrank gegangen und habe die Platte rausgezogen, aufgelegt und da hat das sofort wieder was ausgelöst. Ich hatte bestimmt 15 Jahre nicht mehr gehört und da habe ich gedacht, okay, das wäre eigentlich was für uns. Und das, also, das sind eben manchmal so Zufälle und das war jetzt so ein sehr schöner Zufall. Möchte ich mal behaupten.
Wie ging es dann weiter? Du hast es gesagt, gehört und für gut befunden und das wäre was für euch, aber dann ist ja noch lange nicht hier wieder im Laden oder gepresst.
Nee, dann habe ich mich sozusagen mit der Band in Verbindung gesetzt und dann haben wir das auch relativ lange und ausführlich besprochen, weil wir ja nun auch ein sehr kleines Label sind und da muss man finanziell natürlich auch immer aufpassen, funktioniert das oder scheitert das, weil so ein Interesse abzuklopfen ist dann auch immer relativ schwierig. Bei der Familie Hesselbach war das dann eigentlich alles relativ unkompliziert, weil sich auch, ich glaube, die Bandmitglieder haben sich ja auch nie irgendwie so komplett auseinander dividiert. Die sind ja dann auch alle ganz andere Wege gegangen und sind aber, denke ich mal, immer noch freundschaftlich miteinander verbunden. Das könnt ihr beide gleich besser erzählen als ich. Und ja, wir haben dann einfach gemeinsam das auf den Weg gebracht. Und es ist bis hierhin auf jeden Fall von meiner Warte aus bisher eine ganz wunderbare Zusammenarbeit.
Ja, wie habt ihr es erlebt, der Weg zur Wiederveröffentlichung, Claude?
Ja, das war eigentlich eine Überraschung, als der Dietmar sich mal gemeldet hat und gesagt hat, er hätte Interesse, das Album wieder zu veröffentlichen. Und unser großes Problem war dann in erster Linie, dass wir gar nicht wussten, wo Mastertapes noch aufzutreiben sind. Das hat sich dann durch eine glückliche Fügung ergeben, dass der damalige alte Studiotonmeister in Illertissen noch aktiv war. Ist inzwischen nach Ulm verzogen, mit dem hatten wir dann Kontakt. Und hat dann tatsächlich in seinem Archiv die alten Zweispur-Mastertapes noch gefunden und war dann auch irgendwie ganz angetan, auch während dem Lockdown natürlich sonst weniger zu tun, dass er das nochmal digitalisieren konnte. Und ja, dann hat man zumindest mal wieder das Rohmaterial, von dem man aus dann dieses Release dann pressen konnte. Das ist natürlich jetzt auch remastered worden und hat so ein bisschen den technischen Fortschritt dann durchschritten. Also man hört das natürlich auch klanglich.
Lupe, deine Bewertung dieses Prozesses jetzt mit Dietmar und euch zur Wiederveröffentlichung?
Naja, wir waren natürlich alle ganz schön platt oder überrascht. Warum jetzt gerade, das sind jetzt glaube ich 38 oder 39 Jahre später, da einer kommt und sagt, ich würde das gerne mal machen. Das war schon besonders. Also wir hatten uns schon darauf eingestellt, bald das 40-jährige Bandjubiläum zu feiern, natürlich ohne den Handke, der ja im vergangenen Jahr verstorben ist. Aber wir waren dann schon sehr überrascht und haben natürlich dann auch angefangen rumzuspinnen. Was macht man denn einfach so wieder ganz normal veröffentlichen oder so? Und wir sind dann relativ schnell an den Punkt gekommen, dass wir gesagt haben, wir hatten ja damals, als wir das gemacht haben, schon so die Idee, wir wollten alles selber machen und wir wollten alles haben. Und dann sind wir natürlich auf die Idee gekommen, sollen wir zum Beispiel das Cover wieder selber machen? Wir hatten damals ja 1000 Covers von Hand gesprayt, die Auflage war 1000 und wir haben die alle von Hand gesprayt und das war damals schon was ganz Besonderes. Wir hatten das einer Band aus England abgeguckt, The Times, und sind dann auf die Idee gekommen, das könnte man doch nochmal machen, aber hin und her, wir wollten das so eine Reminiszenz haben an diese Coveraktion, die damals ganz toll war, sind dann haben gesagt, wir machen aber höchstens einen Teil, haben uns darauf geeinigt, auch mit dem Dietmar. 100 Stück machen wir wieder von Hand. Und eigentlich habe ich mich sehr darauf gefreut und die anderen auch, der Axel hat es öfter gesagt, sich wieder zu treffen und diese Covers zu sprayen. Und dann war es halt, dann war die Corona-Zeit, vor Weihnachten wäre das gewesen, wir konnten uns nicht treffen. Und ich habe dann halt alleine diese Schablonen wiederhergestellt, so wie früher, das habe ich auch damals gemacht und habe dann die 100 Covers selber gesprayt. Und mir hat es total Spaß gemacht, aber ich fand es schade, dass wir es nicht zusammen machen konnten. Insgesamt war es für mich, du wolltest ja eine Bewertung haben, eine ganz tolle Aktion. Also, weil wir eigentlich, nachdem Handke tot war, nicht mehr genau wussten, kann jetzt noch was kommen. Oder ist jetzt Ende? Und letztendlich war es so, wie es jetzt schon immer wieder mal war in den Jahrzehnten, es hat wieder mal von Neuem begonnen und ich glaube, wir haben zumindest zum Teil in der Band auch Lust, wieder zu spielen und man wird sehen, wie es weitergeht. Ich fand es eine klasse Aktion.
Was waren das für Schablonen fürs Cover?
Wenn du das Cover ist ja so ein vierfarbiges, ein typisches 80er-Jahre-Motiv. Das war alles so Ecstasy und was weiß ich, wie diese Bands, die haben ja alle solche Arten von Motive verwendet. Und ich habe einfach vier verschiedene Covers aus Karton, Schablonen aus Karton ausgeschnitten und die halt übereinander gelegt und der Reihe nach gespritzt. War natürlich eine Mordsaktion, wenn du das allein zu Hause machst, dann geht die ganze Bude voll mit Covers, die müssen immer über Nacht trocknen, bis der nächste Durchgang. Und dann, wenn du es auf dem Balkon machst, dann musst du warten, bis das Wetter gut ist und so. Also das war eine spannende Angelegenheit.
Und davon gab es dann 100 Stück exklusive handgesprühte Covers.
100 Stück gibt es nicht mehr, Dietmar, oder?
Alles weg.
Also ausverkauft, jetzt schon wieder, Sammlerstück. Du hast, Claude, erwähnt, ja, das Remastering, was ja dann schon zum guten Ton gehört, wenn man was wieder veröffentlicht. Was wurde da alles gemacht auch? Oder als ihr euch die alten Aufnahmen nochmal angehört habt, wie klang das da in euren Ohren?
Also wir kannten ja die Aufnahmen von der alten Platte und habe die eigentlich nur ab und zu mal angehört, wenn wir verschiedene Revivals gemacht haben. Das waren meistens dann so runde Geburtstage von den Bandmitgliedern, wo man sich wieder getroffen hat oder jetzt auch als die Märzakademie die Single rausgebracht hat. Das waren dann Auszüge aus dem Schwabesäckel International Sampler, der mal in der Mausefalle dann aufgenommen worden ist. Und dann musste man teilweise dann auf die alten Tonträger zurückgreifen, damit man sich selber die eigenen Lieder wieder beibringen konnte. Also es war eine ganz interessante Erfahrung. Aufgeschrieben hatten wir vielleicht manchmal was, aber da gab es auf jeden Fall nichts mehr. Und da konnte man im Grunde genommen nur mit den alten Platten das nochmal anhören und gucken, wie ging das Lied und was weiß ich, wie viele Strophen und Refrains und was für eine Aufteilung, was für ein Arrangement war denn das damals. Und vom Remastering selber her, da kann sicherlich der Dietmar mehr dazu sagen, weil ich habe eigentlich nur dann in Ulm dann die Mastertapes besorgt und dann auch den digitalen Mitschnitt. Und heute kann man das ja dann über WeTransfer dann direkt ins Studio leiten. Und meines Erinnerns ist das Ganze dann von der Produktion her außer den selber gesprühten Covers in Augsburg hergestellt worden, auch bei einem Vertrieb, die das auch komplett dann selber machen können. Aber da weiß der Dietmar dann mehr Details dazu.
Ja, Dietmar, worauf hast du dann Wert gelegt auch beim Remastering?
Ich war da persönlich gar nicht dabei, sondern das, wie Knut auch schon richtig gesagt hat, das haben wir nach Augsburg gegeben zu Duophonic und dem Moritz Illner, der das normalerweise für unser Label jetzt schon seit langen Jahren betreut, und auch der David Jahnke, die beiden machen das zusammen. Und ich glaube, der Moritz hat das also für uns alle, also hervorragend, glaube ich, gemacht. Also es geht ja auch immer darum, beim Remastern kann man schon auch Sachen, denke ich, falsch machen. Ich bin da auch kein Techniker, aber ich höre natürlich viele Schallplatten. Und ich finde es immer gut, wenn im Grunde das Original nicht zu sehr auch versaut wird, um es mal klar und deutlich zu sagen, sondern dass es eben sanft verbessert wird. Ja, und ich glaube schon, dass so bestimmte Dinge, also der Bass, finde ich, ist jetzt bei der remasterten Version vielleicht einfach noch ein bisschen knackiger, präsenter. Ja, das sind dann so Sachen, wenn jetzt so ein Studio in Berlin wäre, würde ich dann natürlich dahin fahren, wenn sowas gemacht wird. Aber also inzwischen haben wir so ein großes Vertrauen auch zu dem Moritz, der sich im Übrigen dann auch als großer Fan der Band geoutet hat. Der war nämlich völlig begeistert und hat es dann auch natürlich sehr gerne gemacht. Und ich glaube, das Ergebnis lässt sich einfach hören. Das haben ja auch tatsächlich einige Kritiker dann darauf hingewiesen. Also, aber ich selbst bin da wirklich auch gar nicht so sehr jetzt Fachmann, um das auch beurteilen zu können. Aber ich bin eben Hörer. Und als Hörer höre ich jetzt durchaus einen Unterschied zwischen dem Album von 82 und dem neuen.
Wie geht's dir, Lupe, als Musiker? Welche Unterschiede hörst du raus?
Also ich höre schon, na gut, ich meine, hören ist ja immer relativ. Wir haben dann auch miteinander darüber diskutiert. Ich habe die Testpressung damals gekriegt und habe die bei mir auf den Plattenspieler geschmissen und habe gehört, dass es gut klingt, und habe aber immer mit dem Zusatz, naja, nach 40 Jahren laute Musik machen, höre ich halt so, wie ich jetzt höre. Aber es hat sich für mich sehr gut angehört. Also für so abgenudelte Ohren wie meine ist es sehr gut geworden. Ich weiß jetzt nicht, wie irgendein ein audiophiler Mensch das hören würde. Meiner Ansicht nach ist es verbessert. Es hat mehr Dynamik und es hat, also wenn ich so Bass auf Bass und Snare achte oder so, das treibt schon ein bisschen mehr, wie es damals war.
Zeit für ein nächstes Stück. Wir hatten am Anfang Warnung vor dem Hunde und ihr könnt jetzt vielleicht ja auch nochmal Kommentare abgeben zu den Songs. Mein Fetisch ist der Teetisch liegt auf. Klingt nach Wortspielhölle.
Ja, mein Fetisch ist der Teetisch. Ist, das ist ein Text von mir und ich war damals eigentlich sehr sehr so an Reduzierungen interessiert, also an irgendwelchen Schlagworten, die man einfach in Verbindung zueinander bringt. Der Sinn an sich erschließt sich eigentlich beim Hören. Also es ist kein Song, der in Richtung Poem-Bedeutung geht, sondern natürlich, wie man es damals oft gemacht hat, in der Zeitung stand, im Tübinger Tagblatt. Tübinger Tagblatt hat getitelt, Sie sind wieder da. Und bei Fetisch stand Dada Punk.
Here we go. Dada Punk von Familie Hesselbach. Mein Fetisch ist der Teetisch. Wüstewelle 96.6, das Lokalmagazin am Montagvormittag. Zu Gast die Familie Hesselbach und Play Loud Records. Die Wiederveröffentlichung des Albums 1982 von 1982 ist noch nicht so lange her, und aber diese ursprüngliche Veröffentlichung, fast 40 Jahre, was war das für eine Zeit damals? Wie waren die Umstände bei der Originalproduktion?
Ja, damals war es ja noch so, dass man eigentlich vom Punk herkommen schon die erste New Wave-Bewegung oder Neue Deutsche Welle dann mitgemacht hatten. Und nachdem eine Kassette veröffentlicht war, die damals Froh zu sein hieß, war eigentlich das Bestreben, dann auch eine Platte zu machen und möglichst dann viel selber zu machen, von der Covergestaltung her und auch von den Aufnahmen. Da hatten wir natürlich sehr wenig Erfahrung und hatten dann von einer befreundeten Band gehört, in Illertissen gibt es einen Radiomann, der hat wohl irgendwo im Nahen Osten eine Radiostation aufgebaut und mit dem Geld ein Studio eingerichtet. Und der macht halt so ein Volksmusikbands, aber da kann man dann hingehen. Sei relativ günstig, das haben wir dann auch gemacht. Und interessant war, dass, also ich habe ihn, glaube ich, einmal mit dem Fußwippen sehen oder so, also konnte mit der Musik nicht so furchtbar viel anfangen damals, der KH Zaha. Und wir waren natürlich auch ein Stück weit überfordert im Studio, auch was so ganz banale Dinge anbelangt, ne, dass man immer gleich hart aufs Schlagzeug draufhaut oder die Gitarrenseiten gleichmäßig anschlägt, während Aufnahmen gemacht werden. Und die Unzulänglichkeiten sind natürlich auch mit drauf. Also da hört man auch noch vieles. Und wir waren, glaube ich, 4 oder 5 Tage dann in Illertissen. Und ja, da also mit Familienanschluss bei dem gelebt, wie man sich das so vorstellt. Eigentlich so eine Conny Plank-Situation, nur dass kein echter Fan und begeisterter New Wave oder Punker dann an den Reglern saß. Und der war, glaube ich, dann teilweise auch ein bisschen überfordert so mit den Jungs, die da kamen, weil er sonst, wie gesagt, eher mit Blasmusikern aus dem dörflichen Raum Erfahrungen gemacht hatte. Jetzt im Nachhinein, als ich nochmal dort war, da hat sich auch echt gefreut, hat er gesagt, er hat sich das wieder angehört und inzwischen hat er dann jahrzehntelang auch solche Art von Musik dann ab und zu mal gehört. Also es gefällt ihm jetzt schon besser wie damals. Das fand ich eigentlich ein schönes Lob dann auch vom damaligen Tontechniker.
Lupe, wie erinnerst du dich an die Zeit der Produktion?
Die Produktion? Also ich weiß noch, wie wir da in Illertissen waren. Das war für uns alle miteinander völliges Neuland. Wir hatten ja bisher, das, was wir bisher aufgenommen haben, das haben wir in unserem aufgenommen, in der Tierpfahl-Kaserne in Tübingen unten drin. Und da hat der Marquis, der hat uns Froh zu sein und die anderen Tapes aufgenommen. Der hat nebenan in dem Raum ein Mischpult aufgestellt und dann wurde so eine Standleitung, so eine kleine, und dann konnte man sich ein bisschen verständigen. Und dann kamen wir in das Studio nach Illertissen, das war ein großer Aufnahmeraum, auch mit Schlagzeug, so Stellagen, Kabine, irgendwas. Das hatten wir alles nicht gekannt. Also da ging es dann auf einmal, es wurde von uns eine Disziplin erwartet, die wir eigentlich so gar nicht gewohnt waren. Also wir waren halt, als wir bisher aufgenommen hatten, da saß man halt im Übungsraum, hat geraucht, Bier getrunken und gewartet, bis man dran war und so. Man
das ganze nachts. Ja.
Und jetzt war es halt so, dann musste man der Reihe nach einspielen und sauber und wenn ein Fehler drin war, nochmal und so weiter. Also das war was uns irgendwie schon leicht überfordert hat, muss ich sagen. Also trotzdem, glaube ich, haben wir es ganz gut gespielt für unseren damaligen Stand. Und wir waren dann eigentlich auch mit dem Ergebnis zufrieden, auch wenn Fehler drauf waren. Aber wir waren damals ja keine Perfektionisten. Und sind wir bis heute nicht. Und waren eigentlich stolz darauf, haben gesagt, super, das nehmen wir und so machen wir es. Obwohl das ja damals, wenn man die Produktionen damals kennt, was es da gab, Palais Schaumburg und die ganzen Hamburger, die ganzen Düsseldorfer und so, die hatten ja unglaubliche Produktionen mit Effekten drauf auf den Toms und was weiß du nicht was, Hallräume, Echo-Zeugs und so, das haben wir ja alles nicht drauf. Wahrscheinlich war das sogar ein Glück aus heutiger Sicht, weil ich finde, dass man die Musik heute sehr gut noch hören kann, während man viele von den damaligen Produktionen, die sind eigentlich einfach überproduziert. Natürlich waren wir damals ein bisschen bekannt, so im typischen Raum, wir waren aber schon auch darüber hinaus, haben im Allgäu gespielt, Süddeutschland, überall, und haben gedacht, das könnte man doch auch, jeder wollte zum Zickzack damals, ne? Also zum Hilsberg nach Hamburg, und haben gesagt, dem schicken wir auch eine Kassette. Und wir hatten eigentlich wahrscheinlich gar nicht mal direkt damit gerechnet, dass da eine Reaktion kommt, aber es kam eine Reaktion und er hat geschrieben, und vielleicht sieht man daran auch, wie die Produktion war, er hat geschrieben, also Leute, die Songs sind gut, aber die Aufnahmen sind scheiße. Ich mache euch, wenn ihr wollt, ihr könnt zum Teil nochmal neu einspielen oder man muss es zumindest neu abmischen. Und wir waren damals aber so drauf, wir waren echt so independent drauf und so self-made, das do-it-yourself-mäßig drauf, dass wir gesagt haben, Hilsberg, nimm's so oder lass es. Also wir waren stolz, wir waren auf unser Produkt stolz, wir waren auf unsere Musik, das war für uns okay. Wir wollten nicht, dass der da drin rumfischt, wir wollten pfuscht, sondern der sollte das nehmen oder es lassen. Und er hat es natürlich gelassen. Und hinterher haben wir dann überlegt, war das jetzt ein Fehler oder nicht. Aber wir haben uns darauf geeinigt, es war natürlich kein Fehler. Wir machen unseren Weg und die sollen, das war ja immer so ein, das war ja immer so ein, damals so ein Spiel zwischen die großen Städte, die großen New Wave Zentren Berlin, Hamburg, Düsseldorf und wir, die Provinzler aus Tübingen, Pforzheim, wo es die lokalen Szenen gab, die aber auch total interessant waren, meiner Ansicht nach. Und wir hatten unseren provinziellen Stolz und haben gesagt, nee, wir machen das so, wie wir es machen und wenn es denen nicht passt, dann bleibt es so.
Habt ihr euch mal dann überlegt, was aus euch hätte werden können, wenn ihr bei Zickzack Records veröffentlicht hättet?
Man hat schon drüber gesprochen, ja. Man hat schon drüber gesprochen. Aber man muss auch sagen, das war 82 und wir waren dann in der Situation, dass so gerade die LP-Veröffentlichung hing, hatten wir damals jedes Wochenende vollen Terminkalender eigentlich. Wir waren die ganze Zeit unterwegs, da musste man gar nicht viel dafür tun. Die Leute haben bei mir zu Hause angerufen oder beim Handke oder so, wollt ihr da spielen? Es gab 1000 Jugendzentren, es gab diese ganzen Orte, wo man wirklich toll spielen konnte, zu tollen Bedingungen. Und es hat uns ausgefüllt. Und ich glaube, wenn da mehr draus geworden wäre, dann hätten wir uns wahrscheinlich bald nicht mehr abkönnen. Also das war schon so, wir hatten uns dann irgendwann mal einen Ford Transit gekauft und wir saßen das ganze Wochenende in diesem Ford Transit und haben irgendwo gespielt. Wir waren ja immer Wochenende unterwegs, weil wir ja nicht alle Studenten waren. Ja, wir hatten ja auch den Gottfried, der war an der Uni war der Gärtner, gell?
Damals, ja.
Genau. Und du hast auch noch nicht studiert zu der Zeit. Also wir waren darauf angewiesen, wir sind aber dann Freitagabend ich erinnere mich an eine Tour ist ja übertrieben, Freitagabend in Freiburg und am Samstagabend in Berlin gespielt. Das heißt, wir waren dauernd zusammen, dauernd in diesem Bus unterwegs und da gab es natürlich schon auch Reibereien zum Teil. Und ich glaube, wenn wir bei Zickzack untergekommen wären und hätten richtig Tour mit einer Firma, mit einer Company gemacht oder so, ich glaube, das wäre relativ schnell zu Ende gewesen. Weil das hat schon, ich war immer froh, wenn er dann am Sonntag, nicht wegen der Musik, sondern wenn man am Sonntagabend wieder zu Hause war.
Also Erfolg hätte auch zur Spaltung und Trennung beitragen können. Als
sicher.
Eine Spekulation.
Sicher. Es waren ja nicht nur einfache Persönlichkeiten, um es mal vorsichtig auszudrücken in der Band.
Naja, und Erfolg ist natürlich auch immer relativ, ne?
Ja, klar.
Natürlich. Also viel Geld zu verdienen ist für einige Erfolg. Ich würde das nicht unbedingt als Erfolg bezeichnen wollen.
Wir hören ein weiteres Stück von der LP von Familie Hesselbach. Blut im Stuhl liegt auf. Was gibt es über diesen Song zu sagen? Ich habe gehört hier von Leuten aus Tübingen, da sei das in der Teenagerzeit auch ein ein gemeinschaftlicher Hit gewesen.
Ja, das war so. Als es darum geht, wie soll die Band heißen, war Blut im Stuhl als Bandname in Diskussion. Wir haben uns dagegen entschieden, aber als Titel ist der Name geblieben. Und das war natürlich, wir haben da immer riesen Spaß dabei gehabt, den Titel zu spielen und haben es bis heute natürlich. Das ist genial. Da gibt es auch einstudierte Bewegungen, die immer beim Refrain kommen, ne? Also der Hank, kennst du nicht? Okay. Der Hank hat sich dann immer so hinten an den After gelangt und so eine schockierende Geste gemacht und hat genial ausgesehen. Also, und das ist halt klar, bis heute. Und jetzt, wenn wir den spielen, dann kommt manchmal in der Ansage, früher haben wir darüber geschmunzelt, heute ist es Realität.
Also auch so kann man Alter nochmal mit Humor nehmen. Ja. Blut im Stuhl, Familie Hesselbach von 1982. Wüstewelle 96.6, das Lokalmagazin am Montagvormittag mit Familie Hesselbach und Play Loud Records zur Wiederveröffentlichung des Albums 1982. Ihr habt gerade so ein bisschen so beschrieben, die Zeit, das Leben auf Tour oder eben in Wochenenden von Jugendzentren und auch andere Protagonisten, andere Bands habt ihr schon erwähnt. Ja, wie war dieses Zusammenspiel, dieser Austausch auch, diese Szene von damals, was Leute von heute ja irgendwie manchmal auch gerne verklären, so ein bisschen zu Recht oder vielleicht auch zu Unrecht?
Ja, wir hatten ja anfangs relativ viel Kontakt zu den Leuten aus der Pforzheimer Szene. Da war dann auch, kann man sagen, das erste richtig gute Konzert, also mit vielen Leuten, die dann auch begeistert waren, was mich zumindest, ich glaube aber uns alle, ein bisschen überrascht hat und wo man sich dann auch gefragt hat, ja, so in Tübingen kommen halt ein paar Leute irgendwie zum Konzert, aber in Pforzheim geht es dann richtig ab. Und da haben wir dann auch Gelegenheit bekommen, dann die ersten Aufnahmen dann irgendwie zu machen mit denen. Und es war eine ganz interessante Zeit, ne? Und man kam dann auch in der Subkultur so ein bisschen rum. Ich kann mich noch daran erinnern, dass man dann auch in Berlin in besetzte Häuser und im Spektrum, da ging dann irgendwie eine Massenschlägerei los mit Tränengas und so weiter und so fort. Also es waren dann schon auch interessante Erlebnisse und wir waren ja so als Provinzjungs dann so auch ein Stück weit ein bisschen überfordert, ne? Von dem Ganzen, was da abging. Und interessant war noch, das wäre, glaube ich, noch erwähnenswert gewesen, vorher mit Alfred Hilsberg und Zickzack hat es ja dann nicht geklappt, weil er die Aufnahmen selber nicht wollte, hat uns dann aber später ja angeboten, eine Maxi-Single aufzunehmen, wo dann das Süddeutschland, also das Stück Süddeutschland dann unter anderem drauf ist, neben drei anderen. Und das wurde dann in Osnabrück aufgenommen. Und da haben wir dann immer gewartet, bis der Hilsberg dann mal anreist irgendwie. Und der kam dann irgendwie nie. Das heißt, wir konnten die ganzen Aufnahmen dann mehr oder weniger selber verantworten. Und der Handke hat sich da so, sage ich mal, als Producer dann nebenher versucht, mit dem Toningenieur. Und da kann ich mich noch dran erinnern, da gab es dann auch ziemlich Stress, weil der Luwe dann gesagt hat, das klingt ja nach James Last und so. Also, was hast du denn da eingestellt? Und beim Abend im Club Voltaire war es jetzt im letzten Jahr, wo man mal diesen, muss gerade überlegen, wie der Punk nach Stuttgart kam, war da eine Vorstellung, da habe ich nur einen Lupe im Ohr, der sagt, ja, dafür hat er den Tod verdient. Das war also schon nach dem Ableben vom Hanke. Und es war dann auch so eine Geschichte, wo man dann auch sagen musste, ja, eigentlich auch ganz interessant. Und witzig war dann auch, als das Ding dann endlich fertig war, die Aufnahmen sind dann auch ganz gut geworden, ne? Glaube ich, zwar im Katalog vom Zickzack dann erschienen, aber da gab es wohl irgendwie finanzielle Probleme und Alfred Hilsberg hat das Ding dann nie wirklich vermarktet und wir mussten, glaube ich, so mit dem letzten Geld, was wir hatten, konnten wir gerade noch so 250 von den Maxis dann selber irgendwie kaufen, die wir dann bei Konzerte weiter verscheuern konnten. Also es war auch ein ganz interessantes Erlebnis. Das heißt, die Vorstufe zum Erfolg, das ging dann irgendwie nicht nach oben, sondern nach hinten los. Also auch ein interessantes Erlebnis, ja.
Ja, Lupe, deine Aussage nochmal, ne, zu den Aufnahmen.
Also zu dieser Zeit, ich hab mich eigentlich immer am wohlsten gefühlt, wenn man in diesen Orten gespielt hat, wo eine lokale, sehr rührige Szene aktiv war. Ich meine, das hat sich ja in Tübingen auch so entwickelt, da gab es ja einen Haufen Bands und da gab es dann auch einen Haufen Leute, die sich dafür interessiert haben, für diese neue Musik, die ja wirklich damals für uns alle was ganz Besonderes war. Und das sind da wirklich auch total tief versunken. Und ich habe mich in so kleineren Orten wie Pforzheim oder in Kulmbach gab es eine rege Szene, die Kassettentäter. Und wo man überall so, wo die kleinen Szenen waren, da habe ich mich total wohl gefühlt. Und wenn man dann mit Leuten zusammenkam, die so zum, wie soll man sagen, damals schon zum NDW-Establishment gehört haben. Da war es für mich dann immer ein bisschen schwierig. Also ich habe mich, wahrscheinlich bin ich halt schon eine sehr provinzielle Seele, die, also das meine ich sehr positiv eigentlich. Und in so kleinen Orten, Independent-Orten und auch, wenn man, ich weiß noch, in Berlin zum Beispiel, in der Potsdamer Straße, da gab es ein besetztes Haus, die hatten einen Kaffee, das hieß K.O.B. oder Kop, ich weiß nicht, wie man es ausgesprochen hat. In solchen Orten, da habe ich mich total wohl gefühlt. Da hat man dann in der WG gepennt oben und da ein Spaghetti gekriegt und dann hat man da gespielt. Und das war so mein Ding. Und deswegen war ich eigentlich über diese, das war für mich schon so ein Anzeichen, jetzt ist es eigentlich rum, als dann die Band zurückkam aus Osnabrück. Ich musste früher abreisen, weil ich hatte Staatsexamen. Ich konnte beim Abmischen nicht dabei sein. Und dann kamen die zurück und der Hans gibt mir die Kassette mit dem Mix. Und ich höre da rein und habe gedacht, das ist doch nicht das Stück, das ist doch nicht unsere Band. Und dann habe ich ziemlich ausgerastet. Also habe ich gesagt, was hast du denn da gemacht? Und also das war für mich eigentlich, ich mochte lieber so die raueren Sachen, die kleinen Produktionen, die Kassetten, die Tapes und die Orte, wo es einfach unabhängig zuging. Und der Süddeutschland-Mix, der war für mich tatsächlich, also ich habe den nie akzeptiert. Meine erste Reaktion war, ich steige aus. Aber ich habe es dann doch nicht gemacht. Und mir hat diese Platte eigentlich nie gefallen. Wobei jetzt die anderen sind, glaube ich, ganz zufrieden gewesen damit. Das Blöde war halt, wir haben bisher unsere Abmischungen und das alles immer zusammen verantwortet. Und da in Osnabrück, da war ein relativ großer Zeitdruck, da war die Studiozeit vorgegeben und so. Und man musste halt dann nachts abmischen. Und Hanke war immer der am längsten durchgehalten hat. Die anderen sind irgendwann ins Bett und deswegen hat es halt mal hinterher nach Hanke geklungen. Der schon sehr, ja, es war schon ein Spezialist, so irgendwie, man, du hast ihn ja auch gekannt. Und der war schon ganz besonders drauf. Der wollte immer, also der konnte natürlich zwar ein Provokateur, der hat mit dem auch provoziert. Ich weiß gar nicht, warum er uns damit provozieren wollte oder nicht, aber es war so. Und ja, das war für mich so ein bisschen der Anfang vom Ende von der 80er-Jahre-Zeit irgendwie, also von meiner 80er-Jahre-Zeit. Der Sound hatte mit mir nicht so viel zu tun. Für mich war Süddeutschland immer ein Stück, das total abgegangen ist, das schnell war, das klasse war, das die Leute begeistert hat und uns beim Spielen auch. Und dann war das so, für mich war das wie so ein Soundtrack zur Ziehung der Lottozahlen oder sowas.
Ihr habt jetzt mehrfach auch schon ein bisschen das Spannungsfeld zwischen Provinz und Großstadt angesprochen, zwischen Metropolen und Kleinstadt. Wie hat sich das denn noch geäußert oder so? Oder gab es da so ein bisschen auch, habt ihr da vielleicht auch ein bisschen eine Herablassung gespürt? So? Gab es da so quasi eine Rivalität auch?
Ja, also so eine echte, sagen wir mal, dass man sich zurückgesetzt gefühlt hat oder als Provinzler dann irgendwie verschrien war, das nicht in dem Sinne, ich glaube, das war dann teilweise auch selber empfunden, ne, dass man sich irgendwie merkwürdig vorkam, wenn man da in der Szene in Berlin zugange war und gespielt hat und denkt, oh scheiße, hoffentlich gefällt es denen dann auch, was da die Tübinger Dorftrottel dann irgendwie bringen. Und das war eigentlich auch eine ganz interessante Erfahrung, ne, dass das dann doch teilweise auch ganz gut ankam. Damals gab es ja auch schon viele Schwaben in Berlin, die natürlich dann auch zu Konzerte gekommen sind. Und ich habe eigentlich immer so ein bisschen den Eindruck dann auch gehabt, ne, also dass das Provinzielle macht es auch ein Stück weit dann aus. Ne? Und vielleicht hätten wir damals schon mit ein bisschen mehr Selbstbewusstsein, auch wenn man dazu hätte stehen können, das Ganze noch ein bisschen besser und authentischer rüberbringen können bei den Live-Auftritten.
Lupe, möchtest du noch was ergänzen?
Also ich fand es immer was ganz Positives. Und es war, also ich glaube, so eine Art Konkurrenz gab es schon. Die war nicht ausgesprochen, aber man hat die gespürt. Also wenn man sich zum Beispiel die damaligen Szenen, die Independent-Szene um Stuttgart herum anguckt. Also in Stuttgart, da war halt zum Beispiel ein legendärer Auftrittsort, das war die Mausefalle. Da haben auch die großen Bands gespielt, Ideal und da habe ich Palais Schaumburg gesehen und auch The Fall. Und also da haben also auch die Großen gespielt damals. Und da waren auch Leute, die halt selber Bands hatten. Aber für mich waren das eher, die meisten Stuttgarter waren damals so Poser, die haben nachgemacht. Die haben die großen Posen nachgemacht, auch von NDW-Bands. Also die haben auf Erfolg, auf kommerziellen Erfolg haben die abgezielt. Und die Szenen drumherum, also das, was echt NDW oder Punk war, das war eigentlich viel, viel unabhängiger und für mich auch sehr viel lebendiger. Und wenn man in Stuttgart zum Beispiel gespielt hat, haben wir relativ oft, da gab es schon so Leute, die einen auch komisch angequatscht haben oder so. Also die seltsam drauf waren, die gesagt haben, also das, euer Sound, der ist, der, den müsste man schon ein bisschen mehr aufpolieren, verbessern und so. Aber es war nichts Echtes. Man, die haben natürlich schon auch gemerkt, dass wir ankommen mit dem, was wir machen. Das war, es war ja nicht so, dass die Leute das abgelehnt hätten, im Gegenteil. Also wir haben mit den wenigen einfachen Mitteln ganz schön was hingekriegt, meiner Ansicht nach. Dietmar, das war sogar nicht beabsichtigt, das hat sich einfach ergeben. Man musste damals nicht groß Werbung machen oder so, um irgendwo zu spielen. Diese lokalen Szenen, die haben sich gegenseitig eingeladen. Wir haben ganz arg oft so Abende gehabt, wo eben drei Bands gespielt haben oder so. Und die zwei, die da noch dabei waren, die haben wir dann nach Tübingen eingeladen auf den Abend und so weiter. Und die dritte Band hat einen dann nach Kuso. Also das war eigentlich auch eine sehr herzliche Geschichte. Und ich weiß auch, die Großstadt, das war schon was total Aufregendes für uns, wenn man eben in Dings war, in Berlin oder auch einfach, ja, das war aufregend. Wir hatten wirklich, so ist der Tod sagt, nicht das größte Selbstbewusstsein, weil wir waren auch nicht zu spät, aber wir waren vergleichsweise spät dran mit unserem Ding. Ja? Also, weil auf dem Land da kam, das kam einfach 2 Jahre später, als es in der Stadt war. Ich lebe ja schon länger als 80er Jahre. Und davor gab es Musik, und als ich dann nach Tübingen kam und dann waren die Studentenpartys, und wenn du auf den Partys warst oder so, da lief immer dasselbe, da lief Dire Straits zum Beispiel. Und die ganzen Studenten, die haben darauf abgetanzt. Und dann hatte ich einen Freund in der Nachbar-WG, der war aus Frankfurt, und der hat irgendwann die wichtigen Platten mitgebracht. Und ich weiß noch, der hat dann irgendwann mal aufgelegt auf so einer Studentenparty, und da habe ich das erste Mal B-52s und Sex Pistols und so richtig, und das hat mich echt umgehauen. Also wir waren später dran als die anderen. Das muss man schon sagen. Vielleicht war das Provinzielle. Aber insgesamt habe ich das immer sehr positiv empfunden.
Dietmar, wie erinnerst du dich an die 80er, in die Zeit, wo das Album erschienen ist?
Also ich kann eigentlich alles bestätigen, was Claude und Lupe gerade auch erzählt haben, weil ich bin selber ja aus der Provinz und war auch lange Jahre, nämlich von 1979 bis 1985 in einem selbstverwalteten Jugendzentrum aktiv, unter anderem eben auch für die Konzerte, die dort veranstaltet wurden. Ich kann mich jetzt im Nachhinein ärgern, dass wir euch nie eingeladen haben, aber in diesem Zusammenhang bin ich ja auch überhaupt auf eure Platte gestoßen. Mir ging es ganz ähnlich. Bei uns war eben auch alles 2 Jahre später. Aber ich finde eben, dass es zu diesem Zeitpunkt Ende der 70er, Anfang der 80er war ja auch eine sehr politische Zeit. Ich glaube, das sollte man nicht unterschlagen. Natürlich nicht nur diese große Friedensdemo 1980, aber mit Maggie Thatcher kam dann eben also auch die neoliberale Politik durch Wahlen an die Macht. 1982 mit Helmut Kohl. Und ich glaube, dass eben innerhalb dieser Musikszene das auch alles eine sehr große Rolle spielte und dass es aber doch so eine Art von Herzlichkeit und auch Solidarität gab, gerade was dieses Netzwerk von selbstverwalteten autonomen Jugendzentren anbelangt, wo man sich eben auch ständig miteinander ausgetauscht hat. Also ich kann mich da auch immer daran erinnern, dass man im Grunde immer 2 oder 3 Bands für den Abend eingeladen hatte und dass man dann natürlich sich miteinander anfreundete. Und das hat man dann den Jugendzentren, die 30 Kilometer oder 100 Kilometer weiter entfernt waren, empfohlen, hey, die könntet ihr auch mal einladen. Und später muss man dann sagen, dass bei uns auf dem Parkplatz dann plötzlich auch Berliner, Hamburger Kennzeichen oder die Kennzeichen aus dem Ruhrgebiet da waren, Bochum, Essen, Dortmund. Und das hat einen dann schon auch so ein bisschen stolz gemacht, dass man gemerkt hat, aha, also das wird auch schon wahrgenommen, was eben in so kleineren Orten stattfindet. Also ich glaube, dass gerade in dieser Zeit diese Differenz zwischen Stadt und Land so ein bisschen auch gebrochen werden konnte. Und also welche Auswirkungen das jetzt ja aktuell hat, dass eben man das Land eher wieder vernachlässigt, politisch gesehen, dass Büchereien, Freibäder zugemacht werden, aber eben auch selbstverwaltete Jugendzentren, führt eben auch zu einer Spaltung der Gesellschaft. Ich glaube, es war damals ein relativ bunter Haufen. Also ich erinnere mich eben auch daran, ich hatte sehr viele Freunde, die eben Hardrock und Heavy Metal gehört haben oder eben auch Disco. Und das ging irgendwie aber auch zusammen. Und was ich eben an der Familie Hesselbach eben auch interessant finde, ihr seid eben, ihr hattet kurze Haare, ihr habt Anzüge angezogen. Ihr seht eben nicht aus wie dann das, was Hardcore-Punk wurde, was ja eben auch sehr schnell meiner Meinung nach eine sehr weiße und sehr aggressive Szene wurde. Und ich fand, da stach dann so eben die Fehlfarben oder auch die Familie Hesselbach stachen da heraus, weil da hörte man eben, die Specials oder da hörte man Popgroup oder all das, was eben in London oder auch in New York durchaus angesagt war. Also ich glaube, ich finde das gar nicht so provinziell. Ich fand das musikalisch eigentlich viel weiter vorne als viele andere Bands, die dann später berühmt geworden sind. Also das ist vielleicht dann auch, warum uns das jetzt bei Play Loud so ein bisschen interessiert hat, dieses Album eben auch dann ja fast 40 Jahre später nochmal wieder rauszubringen. Weil, also lieber eine späte Hommage als gar keine.
Zeit für einen weiteren Song vom Album 1982 von Familie Hesselbach. Blonde Frau, was gibt's zu dem zu sagen?
Sollte so ein bisschen in Richtung Schlager gehen. Der Text war, glaube ich, innerhalb von einer halben Stunde fertig. Und es war damals auch interessant, mal einfach was Eingängiges machen zu wollen, wo man sagen kann, das könnte auch im Radio laufen. Und wird jetzt auch 40 Jahre später wahr.
Ja, so ist es jetzt. Genau. Blonde Frau, Familie Hesselbach. Blonde Frau von Familie Hesselbach vom Album 1982 aus dem Jahr 1982, jetzt nochmal erschienen bei Play Loud Records. Wir hatten es davon von den Einflüssen, die aus verschiedenen Ecken kamen. Warum ging es bei euch dann eben in die Anzugsrichtung und nicht in Irokesenrichtung so? Na, das war ja auch ein Spannungsfeld, auch innerhalb von der kleinen Szene hier in Tübingen. Was hat da dann den Ausschlag gegeben und auch was hat es vielleicht auch für lokale Konflikte sogar nochmal hervorgerufen?
Ja, wir wollten uns ja in erster Linie ein bisschen abheben, so von der Hippie-Szene, die damals mit also der berühmten Tübinger Schweißfußband ziemlich aktiv war. Und so die ganze Provokation mit den Punks, mit den grellen Haare, Sicherheitsnadeln, das war auch schon durch. Aber so in Anzüge wieder aufzutreten oder später dann in Hawaii-Hemden, Anzüge war so ein bisschen mehr an die Beatles orientiert, so frühe 60er Jahre. Das war eigentlich dann auch schon, kann man sagen, was Neues und auch passendes Schuhwerk natürlich und alles, was dazugehört, war natürlich auch mit dabei. Und das hat uns natürlich schon ziemlich abgehoben dann auch von den anderen. Und man konnte es mit einfacher Mitteln machen, weil man musste ja praktisch bloß auf den Kleiderschrank vom Papa zurückgreifen, was dann so rumliegen hatte. Das heißt, ohne große Kosten verursachen, konnte man zumindest mal optisch dann hervorstechen.
Mit dem Anzügen die Punks provozieren dann sozusagen. Ne? Ihr habt aber auch die ganzen Großen getroffen. Mit den Toten Hosen verbindet euch auch ein besonderes Erlebnis, oder?
Ja, wir sind eingeladen gewesen und zwar war das auch wieder diese provinzielle Geschichte. Es gibt in Weikersheim, das ist ein Kaff in Franken, gibt es einen Jugendclub. Und dieser Jugendclub ist ausgegliedert, der ist irgendwo neben dem Sportplatz. Weikersheim ist klein und dann gibt es den Sportplatz und dann den Jugendclub. Und da haben wir ein Open Air gemacht. Und da waren eingeladen die Toten Hosen und wir. Das war wahrscheinlich auch 82 oder vielleicht schon, ja, wahrscheinlich 82. Ja. Das heißt, die Toten Hosen waren damals bekannt, aber nicht kommerziell bekannt. Und es war so, wir kamen dann nachmittags an auf diesem Sportplatz und nebendran so in so einer kleinen Baracke war der Jugendclub und da war schon eine Bühne aufgebaut, aber noch nicht fort. Und wir haben uns eigentlich sofort verstanden und wir haben gesagt, lasst uns Fußball gegeneinander spielen. Das heißt, wir haben dann gegen die Toten Hosen gekickt und hoch gewonnen. Ich glaube, das war 7-1 oder so.
7-2.
Ich meine, und das Interessante an der Geschichte war, wir waren so in unserem Fußballgekicke abgetaucht, dass wir den Soundcheck vergessen haben, alle beide. Und es wurde später und später und ich weiß noch, irgendwann der Handke, der hat nicht mitgespielt, der hat irgendwo Bier getrunken in der Ecke. Er kam dann mit dem Auto auf den Platz gefahren und hat ganz so, und da kommen schon die Leute und ihr habt noch keinen einzigen Ton und so. Und das war ein toller Abend und wir haben uns dann gegenseitig zugeguckt natürlich. Ja, das war klasse, war wunderschön. Es war aber auch so ein kleiner Abend. Ja, und wir haben auch, also wenn du von den Großen sprichst, einmal haben wir mit den Ärzten gespielt, oder die Ärzte mit uns oder was weiß ich. Auf jeden Fall, es war so ein Knastfestival in Berlin. Wir haben drei Bands gespielt, die Ärzte, Hesselbach und Slime. Und da waren zum Beispiel fast ausschließlich Knobelbecher im Publikum und die haben alle auf Slime gewartet, die haben als letztes gespielt und das war die Ärzte, ne, wir waren die Ersten, wir wurden mehr oder weniger eine Zeit lang ignoriert, haben dann, wir hatten so eine Pogo-Runde, also das waren 3, 4, 5 kurze, schnelle Pogo-Stücke und dann hat der Saal so richtig angefangen und das war so bewusst von uns immer, also wenn wir in solche Pogo-Punk-Stimmungen, Bierspritz-Stimmungen im Raum oder so, dann haben wir ein Stück gespielt, das heißt Erinnerung. Und es ist so ein ganz, ganz langsames, ist eigentlich auch ein Schlager und es war toll. Man muss sich vorstellen, da waren bestimmt 800, vielleicht sogar 1000 Leute im Saal, das war ein großes Ding und die haben komplett gepfiffen. Und wir haben das total genossen. Das war wunderschön, nicht aufgehört. Die waren lauter wie wir fast. Und solche Sachen waren toll. Und die Ärzte genauso, die wurden auch damals ignoriert. Und als dann Slime als letzte Band drin war, dann war das natürlich ein Riesending. Also solche Sachen hatten wir auch. Das waren, glaube ich, die zwei größten, mit denen wir zusammen spielen durften.
Wagen wir zum Schluss noch einen kurzen Ausblick. Wie geht's weiter mit der Familie Hesselbach? Was habt ihr geplant?
Eventuell noch mehr Aufnahmen veröffentlichen, das muss man mal sehen. Der Dietmar hat da schon so ein paar Anregungen gebracht. Und ja, wir haben ja beim letzten oder Erinnerungskonzert vor der Handke schon mit Markus Bella dann seinen Part ersetzen lassen. Jetzt gucken wir mal, ob da vielleicht nochmal was draus wird, also ob wir live nochmal was machen wollen. Und ansonsten gibt es noch ein bisschen Material, was man möglicherweise dann auch nochmal als Release dann auf den Markt bringen kann.
Wir freuen uns drauf und werden es weiter hier verfolgen bei der Wüstenwelle. Ja, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Claude Lupe von Familie Hesselbach und Dietmar von Play Loud Records, wo das Album auch noch zu erwerben ist, dann mit einem gedruckten Cover. Danke an euch und alles Gute.
Ja, danke auch.